Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Radio 1 Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von monetas.ch. Alles über Firmen- und Personennetzwerk. monetas.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Bei mir heute im Studio die Bestseller-Verlegerin Gabriella Baumann von ARX und eine Autorin. Früher war sie sogar mal Stewardess gewesen, hat das immer hoch ausgewählt. Mit ihr unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Spannende Frau und eine erfolgreiche Frau heute bei mir in der Sendung. Sie ist Verlegerin, Autorin, Mutter, Frau von einem relativ bekannten Mann. Wie heisst sie? Ah ja, Frank Baumann. Und sie heisst Gabriella, sie besteht darauf. Baumann und noch vor allem auch noch von ARX. Da müssen wir darüber reden. Irgendein bisschen Adel muss natürlich irgendwo hineingehen, auch wenn er vielleicht gar nicht so adelig dann am Schluss aussieht. Aber zuerst mal die Frage an dich, Gabi. Ja, ich sage dir Gabi.
Ja, ich bin Gabi.
Aber du wolltest Gabriella sein.
Schreibenderweise und als Verlegerin bin ich Gabriella.
Gut, jetzt sind wir aber redenderweise.
Genau, aber sagen? Du musst sogar Gabi
okay.
sagen.
Also Gabi, wer bist du?
Ich bin ich.
Ja.
Wer bist du?
Genau, aber die Frage stelle ich und die Antwort gibst du.
Okay.
Also.
Ich bin Gabriella Baumann von ARX. Und von ARX, komm wir fangen gerade mit dem an, weil das bin ich, das von ARX.
Ja.
Du hast vorher gesagt, warum ist das von ARX so wichtig?
Ja.
Und
weil Baumann allein lange nicht.
Also lass jetzt, wir Frauen, wir werden geboren mit einem Namen.
Ja.
Und dann gehen wir mit dem Namen in die Schule. Und dann werden wir mit dem Namen älter. Und dann heiraten wir einen Mann. Und dann geben wir den Namen ab.
Also du machst das, meine Frau hat das nicht gemacht.
Genau. Als ich geheiratet habe, hat man das einen Monat, zwei können machen. Den Namen behalten.
Aber da du noch die Zeitung gelesen hast, hast du es nicht gewusst.
Doch, ich habe es gewusst. Aber zu dieser Zeit hatte ich den Frank, wirklich ehrlich, ich hätte ihn einfach tot unglücklich gemacht.
Ehrlich? Warum denn?
Das war eine Zeit, wo man noch den Namen angenommen hat. Im Übrigen habe ich gewusst, wir wollen Kind, dann dachte ich, ich will heissen wie Kind.
Das kann man immer noch machen. Also meine Kinder heissen auch wie ich. Ah, du willst heissen wie
ja,
Kind?
Ja, genau.
Okay.
Also Moment, ich bin einfach... noch nicht ganz fertig. Und dann nachher ist das... Der Mädchenname ist dann weg, wenn man nicht als Doppelname Baumann von ARX das führt. Jetzt bin ich am Telefon und nehme das Telefon ab mit Baumann von ARX. Und da sagt einer, ein Journalist, was weiß ich, von der Aargauer Zeitung, gesagt, von ARX, sind Sie Zählisprache in die Schule? Und dann sage ich, ja. Und dann merke ich, dass der mich kennt von früher. Und wenn ich das von ARX, all die Frauen, die den Namen wegschneiden, tun ihre ganze Existenz bis dahin abschneiden.
Okay, also das war so ein Art Kompromiss, den ja. du da gemacht hast, Frau von Arx. Bist denn du wirklich aus adligem Geschlecht?
Von Arx ist ein Bauernadel.
Ein Bauernadel.
Arx ist ein Bauernhof.
Gut, also. Jetzt nochmal die Frage, wer bist du? Was bist du? Wie würdest du dich als Person beschreiben?
Eine Macherin. Ich bin, glaube ich, eine Macherin.
Eine Macherin. Okay. Weiter?
Eine Frau, ein Mensch, der sehr an Menschen interessiert ist.
Ist ja klar. Sagen alle.
Sicher?
Ja, ich glaube schon.
Was sagen sie denn nicht?
Gut. Und an was bist du sonst noch interessiert? Also ein bisschen spezifischer, weißt
du? Ich bin eine, die gerne wandert. Das sagen immer alles Gleiche. Die Frage ist ja so schwierig.
Ja klar, darum stelle ich sie auch. Also.
Ich weiss. Und ich hatte ja ganz lange Zeit, mir das zu überlegen.
Das hast du aber nicht gemacht.
Nein.
Bist halt doch nicht so professionell, wie du
meinst. Ich habe keine Zeit, Roger.
Ja, was? Logisch. Wo du von Pfalz oben runtergekommen bist im Auto, hättest du das können machen. Du bist in Pfalz, ja, die Heimer reden vielleicht noch über das. Aber gleich, du bist eine spontane Person, würde ich doch sagen.
Ja,
eine lebensfreudige Person. Jetzt muss ich über dich das sagen. Aber wir kennen uns relativ gut. Du bist eine lustige Person und eine zielbewusst agierende Person. Ist das einigermaßen?
Ja, das kann man sagen.
Kannst du dem irgendwie
aber das
zustimmen?
Aber ich liebe, wenn du es sagst, als wenn
ja,
ich
ja, ich weiss, aber ich muss ja irgendwie in dieser Sendung dir auch noch Platz haben. Das heisst, wie ich rede nur, wie mir das gesagt hat, bei meiner letzten Fernsehsendung. Wollte ich jetzt einfach dich reden lassen. Gabi, Bühnen ist dir.
Warte, erzähl dir aber etwas ja. zum Von Arx. Und dann tun wir das abschliessen. Ich habe vor etwa einem Monat gesagt zum Frank, gell Frank, du weisst, wenn ich dich heute nochmal heiraten würde, dann würde ich das Von Arx behalten.
Mhm.
Und dann sagt er, das weiss ich sehr wohl, aber weisst du auch, dass ich dich nie mehr heiraten würde?
Aha, ich habe gemeint, dass er sich dann auch Von Arx nennen würde. Das hätte ich auch können. Dann würde er das nicht machen. Ist er doch ein Macho?
Das ist gar nicht zur Diskussion gestanden. Der Witz ist ja anders gelagert.
Nämlich, dass er dich nicht mehr hören würde.
Genau.
Ah, das ist
2:1 für ihn. Nicht?
Aber ihr tun ja immer so, wie wenn das absolut grosse Liebespaar sind. Oder?
Wir sind ein gutes Paar.
Ja. Und er hat ja gesagt, zum Streiten haben wir ja keine Zeit. Dabei hat er seine Karriere auf dem aufgebaut.
Auf dem Streiten?
Ja, wenn man auf Ventil denkt.
Ja. Aber umso mehr braucht er den Ausgleich.
Genau.
Es hat nichts nicht mit keine Zeit
zu tun. Welches ist der richtige Frank? Der Streit-Frank oder der nette, charmante Frank, den du hier und da triffst?
Immer. Ich habe ihn immer. Also ich habe ihn wirklich in diesen 25 Jahren, wo wir jetzt zusammen sind, habe ihn dreimal so verrückt gemacht, dass die Männer haben da, die Frauen können das weniger unter dem Kinn ein Muskeli. Und wenn das zuckt, dann weiss ich, es ist nicht mehr gut. Ja.
Das Muskeli. Und wie hast du ihn verrückt gemacht? Mit was?
Ja, irgendwann habe ich mich dumm angeschaut bei einem Rennvelo, wo ich gar nicht fahren wollte, und mit der Gang. Und das ist doof.
Was? Also, du bist auf einem Rennvelo?
Sehe ich nicht aus wie ich auf einem Rennvelo.
Nein, aber wieso macht ihn das verrückt? Ist doch tolle Frau.
Nein, ich habe doch einfach den Gang nicht reingebracht. Und es hat mich überhaupt nicht interessiert. Wie im Computer. Also, mein Computer ist meine Schreibmaschine. Und es interessiert mich kein Update und es interessiert mich nichts. Und ich verneine es und ja, negiere es einfach, dass man gewisse Sachen machen muss.
Und dann kommt sie ins Muskeli.
Ja, und der Frank kann, und wenn ich dann nach dem 10. Mal nicht noch dann kommt das Muskeli, dann weiss ich jetzt aus.
Dann schaust du immer aufs Muskeli, wenn du mit ihm redest. Muss jetzt das mal schauen. Also ich kann mich auch nicht selber anschauen.
Darf,
im Spiel, aber ich werde jetzt Gabriella fragen, ob ich auch ein Muskeli habe. Aber er hat auch noch andere Muskeli. Gut, also, du noch mal ein bisschen erzählen. Du kommst also offenbar aus der Provinz, oder?
Ich komme aus Ehrlisbach ursprünglich, ja. Dort bin ich geboren.
Wo ist das genau? Also einfach irgendwie geografisch kann man das ein bisschen einmitten.
Ja, das ist gerade neben Aarau. Und lustigerweise kenne ich sehr viele
Leute. Aarau war für dich eine grosse Stadt gewesen.
Aber sicher. Ja. Weil ich bin, also Ehrlisbach ist die Hälfte von Ehrlisbach liegt im Solothurnischen und die Hälfte liegt im Aargau. Und dort bin ich aufgewachsen.
Das klingt nach gespaltenen Persönlichkeiten.
Das ist sehr gespalten, weil ja. In Kielen ist man katholisch gewesen, in Solothurn, in der Schule sind wir im Aargau und wo die Sackgebühr kam, ist Solothurn und Aargau. Noch nie haben die Aargauer einfach die Küdersäcke auf die andere Seite gestellt.
Wirklich,
ja, das ist so. Nicht Sackgebühr ist gekommen, ja. Ich schon lange weg war. Und dort bin ich auf dem Bau gross geworden.
Auf
das ist wichtig.
Bau?
Mhm.
Was heisst, deine Eltern haben ein Bauunternehmen gehabt?
Ja, also ein ganz kleines. Mein Vater hat mit 30 Jahren seine Maurerlehre gemacht. Vorher war er Heizer gewesen, auf einer Lok. Er hat mit 30 die Maurerlehre gemacht.
Heizer auf einer Lok?
Ja, die haben noch mit einem Dampflok.
Ja, Moment. Also wie alt ist dein Vater?
Er ist im Jahr 1924.
Moment. Und wie lange hat es die Dampflocken gegeben?
Ja, die Dampflocken war nicht eine, die von A nach B gefahren ist, sondern es waren so die Rotten, die Rotten, die...
Bist du sicher, dass das nicht dein Urgrossvater war?
Nein, hat er sich da nie Vater richtig war. Erklärt? Nein, das war mein Vater. Und dann hat er mit 30, hat mit Reisenbahn schon geschafft. Und hat er mit 30 hat er seine Maurerlehre gemacht und hat dann ein Baugeschäft aufgemacht.
Das ist noch gut. Als Unternehmer hätte dir da natürlich ein Vorbild sein.
Ja, das hat er. Und er hat vieles angerissen. Und dann ist aber der Bruch mit seinem Bruder, hat das Baugeschäft mit seinem Bruder zusammen gehabt. Der Bruder hat Buchhaltung gemacht und er hat draussen.
Aha, und was hat der Bruder gemacht mit der Buchhaltung?
Es ist gleich, sind beide tot. Wir reden nicht mehr darüber. Auf alle Fälle ist es zum Bruch gekommen.
Es hat irgendetwas nicht gestorben in der Kasse.
Mhm.
Au, au, au. Hey, man sollte irgendwie das Private und das Geschäftliche irgendwie, wenn es geht, trennen, oder?
Ja.
Ja, das trifft dich also bis heute noch. Ich merke es gerade, es geht ganz nahe.
Ja, weil wir sind dann von dem Erlischbach weggekommen.
Wegen dem?
Auf Lenzburg. Mein Vater hat gesagt, ich gang. Wir sind von Erlischbach weg auf Lenzburg. Das ist für uns vier Kinder ein, wie du sagst, Aarau war eine Grossstadt, Lenzburg war fast noch grösser, oder? Ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Und dann hat mein Vater als Bauführer geschafft, bei einem Geschäft, hat er noch finanziell unterstützt. Und dann ist die Baukrise gekommen und dann haben wir einfach nichts mehr. Und das ist ein sehr, sehr schneidendes Erlebnis. In der Stube zu sitzen und der Vater kommt vor Ost und sagt, ich weiss es in einer Woche, ich habe keinen Job mehr. Am Ende.
Aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen.
Nein, ich wollte das dann sagen, Ostern, wenn wir drei Tage miteinander haben.
Ja, sagen wir. Ja. Ist das gut gewesen oder schlecht? Hat er das gut gemacht?
Das hat er gut gemacht. Und nachdem ist eine harte Zeit gekommen.
Ja.
Und dann ist er,
können wir da fast rennen? Also,
ja, das ist ich ganz
schön. Das habe ich gar noch nie so erlebt.
Also, doch, du hast ja auch noch nie so gefragt.
Ich bin auch gerührt, wirklich. Ernsthaft,
und
ja.
Dann hat er gesagt, ich gehe nicht stempeln. Hat die vier Kinder aber müssen durchbringen. Meine Mutter hat angefangen zu servieren. Das hat nicht in sein Konzept gepasst.
Und hast du das gut gefunden, dass das nicht in sein Konzept... Ich meine, wir leben in einem Sozialstaat, das ist genau da
für solche Fälle. Das ist vor... Ich bin 50, das war vor 40 Jahren.
Mhm.
Und dann ist er zu der ABB gegangen, auf Baden, und hat gesagt, ich will arbeiten. Und dann haben sie gesagt, wir haben keinen Job. Er hat gesagt, ich gehe schiessen, putzen. Ich brauche einfach so viel Geld, dass ich meine Familie durchbringen kann. Und dann hat er dort als Häfelimauer anfangen. Und dann,
was ist ein Häfelimauer?
Häfelimauer, das sind die Mauer, die kleine Sachen gehen flicken.
Ah, okay.
Und dann ist das Glück wieder gekommen. Dann haben meine Eltern die Schlosswartstelle in Schloss Lenzburg angenommen. So.
Dann bist du die Abwartstochter gewesen?
Ja, genau. Und auf dem Schloss Lenzburg gewohnt.
Und auf dem Schloss? Ah, ein Schloss! Dann ist von Arx, die ist jetzt wirklich der gewesen, wo der Name anpasst auf dem Schloss, auch wenn es noch in der Abwartswohnung ist. Und dann, jetzt strahlst du wieder.
Ja.
Dann ist alles gut gewesen.
Dann, ja, ist alles wieder gut gewesen.
Okay.
Aber ich glaube, so etwas zu erleben und so etwas in der Biografie zu haben, das prägt schon.
Und wenn du jetzt im Nachhinein sagst, wie genau prägt dich das? Was ist das Wichtigste, was dir irgendwie da geblieben ist aus dieser wirklich sehr schwierigen Zeit, die du mit deinen Eltern, mit dem Onkel, mit allem erlebt hast?
Dass es geht, dass es immer wieder geht. Dass es Licht ist am Ende des Tunnels und dass die Türen aufgehen. Man muss dranbleiben. Du weißt es, you can get it.
Irgendwie habe ich das schon mal gesagt. Ich bin wirklich überrascht, dass die Sendung so anfängt. Aber das ist halt so im Radio. Da passieren Sachen, die auf Papier, eben in einem Buch, so nicht passieren kann. Dass es nämlich in der Spontanität in eine Richtung führt, die man vielleicht vorher gar nicht einmal angestrebt hat. Also, machen wir Musik. Was ist der zweite Titel?
Carmina Burana. Und das hat mit dem Schloss Lenzburg und mit dir zu tun.
Mit mir?
Ja.
Nämlich?
Erzähl dir nachher dann.
Okay. Fulminant. Bei mir im Studio Gabriella Gabi Baumann. Vorher haben wir gehört. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was hat das zu tun mit mir? Die grossartige Musik von Karl Orff.
Genau.
Die ich liebe natürlich.
Genau. Die habe ich das allererste Mal gehört. Im Schloss Lenzburg, im Rittersaal. Dort haben wir auch gut zulassen, wir vier Kinder, wenn irgendetwas war. Und sind hinten im Eck gehockt. Und dann ist das gesungen worden. Und es hat mich so berührt. Und der nächste Anlass, den ich im Schloss Lenzburg erlebt habe, im Rittersaal, wäre Stepp vor mir gestanden.
Wer?
Du!
Was habe ich denn gemacht?
Der Roger Schawinski hat das Podium geleitet. Weißt du nicht mehr? Das ist natürlich lange her.
Ja, nein, nicht. Aber dort hast du schon irgendwie. Was soll ich sagen? Lange, nicht lange Hosen, aber einen richtigen Rock angehabt. Dort bist du schon älter gewesen.
Nein, das bin ich vielleicht 14 gewesen.
Ehrlich, das macht mich älter. Aber ist schon gut. Aber ich finde es unglaublich, so eine Sendung. Wir kennen uns wirklich seit vielen Jahren. Wir haben x-mal zusammen zu Nacht gegessen. Und da erfahre ich Sachen, die ich über dich nicht gewusst habe. Und das zeigt mir, dass an diesen Übungen, wo man so zusammen ist, einfach ein bisschen zu viel Smalltalk ist und dass man gar nicht so auf den Menschen eingeht. Ich bin dir sehr dankbar, dass die Sendung so angefangen hat. Aber jetzt erzähl noch ein bisschen weiter. Du bist dann Stewardess geworden. Ist das ein Traumjob gewesen?
Ich bin zuerst Arzthelfin geworden.
Ah, genau. Als Arzthelfin hätte ich, glaube ich, den Frank auch kennengelernt.
Nein, das stimmt nicht. Nein. Mein Traumberuf war Krankenschwester. Ich wollte Krankenschwester werden, seit ich denken kann. Und habe dann realisiert, dass man sich mit 18 kann. Und eben, wir waren vier Kinder. Es ist nicht gegangen, dass ich mit 18, bis 18 warte. Und dann habe ich eine Lehre gesucht als Arzthelfin. Und habe die Lehre gemacht als Arzthelfin. Habe auf der auf diesen Stellen als Arzthelfin geschafft und hat dann damals einen Freund gehabt, der grausam gerne Swissair-Pilot geworden wäre. Militärpilot ist er Skier geworden, Swissair-Pilot.
Auch Skier,
das war sein grosser Wunsch gewesen. Und er hat immer gesagt, werd doch du Stewardess.
Dann treffen wir uns im Flieger. Du bist dort hier, wo er nicht.
Und ja, das erste Mal bin ich auch abgeschifft, dann musste ich das zweite Mal gehen und dann haben sie mich dort genommen und als ich der Stewardess war, ist er dort gegangen.
Aha, okay. Und die Liebe war dann dort ein bisschen zu eng, oder wie?
Ja, ich weiss nicht. Wir haben uns so jung kennengelernt, das war schon gut. Von 17 bis 23.
Aber ist das lässig gewesen, der Job?
Die Arztgreifin oder
Stewardess? Nein, jetzt die Serviertochter.
Serviertochter. Ja, es war ganz lässig. Ich habe es 2,5 Jahre gemacht und bin in einer Zeit dort gewesen, wo wir alle, sofort alle Typen geflogen sind.
Alle Typen von
CC10, Airbus,
du redest von
also geflogen, mitgeflogen, mitgeflogen.
Ja.
Als Serviertöchter, ja. Und noch ein bisschen mehr. Und ich habe in diesen 2,5 Jahren, außer Hongkong, nein, Hongkong habe ich gesehen, außer Tokio und Bangkok habe ich alles gesehen.
Aha. Und das ist also für dich eine Art, so ein Art gratis Reisetournee gewesen, wo du auf Kosten von der damaligen Swiss hast machen können.
Es war eine Horizonterweiterung.
Ja, ist ja klar. Aber man ist ja immer noch kurz, man muss auch ausschlafen.
Nein, stell dir vor, Caracas. Wir sind auf Caracas geflogen, haben den Flüger abgesetzt. Haben eine Woche Venezuela gehabt, weil der Flüger, der ist nur immer, der ist in der gleichen Nacht zurück mit der anderen Crew und ist erst in einer Woche wieder gekommen, weil es nur einen Flug hat. Ich bin zu einer Zeit geflogen, wo wir extrem verwöhnt waren.
Genau, und darum gibt es auch die Airline nicht. Also du bist da irgendwie auch mitschuldig.
Ja.
Okay, also, und dann ist das nach 2,5 Jahren irgendwie zu Ende gegangen. Warum?
Ich habe den Frank kennengelernt, nicht in der Luft, sondern auf dem Boden von
wie
der Realität.
Wie hast du ihn
das wird jetzt also, das wird glaube ich die Sendung sprengen.
Nein, man kann ja auch Kurzfassung bringen.
Ich habe meinen Fuß extrem verstaucht auf dem Sentis und habe dort schon gewusst, das ist ein Zeichen, ich werde durch den Fuß meinen Mann kennenlernen und so ist
warum?
Es gewesen.
Ja, durch deinen Fuß.
Ja, das ist unglaublich, ich bin operiert worden und bin dann im Spital besucht worden von einem Freund. Und der Zufall hat es wollen, dass eine Kollegin von mir, von der Swissair, auch im Krankenbett gehockt ist. Und dann hat er gesagt, er hat nicht sehr viel Zeit, er müsse zum Frank Baumann. Und ich habe nicht gewusst, wer der Frank Baumann ist. Ich habe zwar jetzt mal Radio 24 gehört, aber ich habe keine Röbi Kohler, keinen Frank Baumann und keinen Dani Weil kennt. Ich habe es einfach gehört. Aber sie hat den Frank Baumann offenbar gekannt und hat den Frank dann kennenlernen. Und durch ihr Pushen habe schlussendlich ich ihn kennengelernt. Ja.
Wie denn? Ist er ins Krankenbett gekommen?
Nein. Aber die Frau hat mich dann angerufen und gesagt, sie will unbedingt die Telefonnummer von diesem Freund. Und dann sage ich, ja, warum?
Bist du ein Gruppi in dem Fall, oder?
Wer?
Du.
Sie
hat
die Telefonnummer wollen.
Ja, aber du bist ja dann mitgegangen.
Nein, Moment, erzähl. Nein, auch weg bin ich mit.
Ja, du hast ihn dann ja wollen kennenlernen.
Da habe ich dem Freund, das habe ich nie gesagt, da habe ich dem Freund angerufen und gesagt, schau, ich habe dieser Frau deine Telefonnummer gegeben.
Aha.
Sie wird sich melden, ich weiss, warum sie will Frank Baumann kennenlernen. Ja. Sagt er, also gut, ich gebe es euch so, das ist eine Geheimnummer und so. Aber komm, wir gehen zusammen zu Nacht essen. Dann sind wir zusammen zu Nacht essen und auf dem Weg ins Restaurant sagt er, ich muss zuerst beim Frank Baumann vorbei. Ich muss ihm etwas bringen. Und dann sage ich, guten Gang, du, ich warte im Auto. Und dann hat er mich mitgeschleigt. Und dann haben wir dort zu Nacht gegessen. Und die Frau ist dann auch noch gekommen. Und schlussendlich hat sie mir am nächsten Tag dann angerufen und gefragt, ob ich ihn will oder ob sie ihn können haben.
Ah, und dann was hast du gesagt?
Sie können haben.
Also, er hat dich nicht beeindruckt?
Ich habe ihn sympathisch gefunden, aber ich habe mich also alles andere als verliebt.
Obwohl er ja sehr charmant kann sein und schwätzen und Frauen mit Schwätzen sind sehr leicht umzukriegen. Also bei dir hat es dort nicht geschafft.
Humor ist noch fast wichtiger als Schwätzen.
Ja, ja.
Und dort war es lustig, aber nein. Aber er hat sich offenbar verliebt, sie hat das richtig gesehen, er hat sich verliebt und hat dann wirklich die
Welt... Ah, er hat auch noch etwas zu sagen gehabt im Ganzen.
Hat, okay. Ja, er hat viel zu sagen gehabt, er hat die Welt aus den Angeln gehabt.
Genau, hat dann um dich geworben.
Extrem.
So in frankischer Manier, einfach der überschwänglich bis zum Letzten. Was
also
hat
Radio,
er alles gemacht?
Im Radio 24, Roger, ist von morgen um 6 Uhr, oder wenn er angefangen hat, einfach jedes Lied für mich gewesen, versteckte Botschaften. Der Sigi, magst du dich erinnern an Sigi?
Ja, klar, logisch.
Hat mich gegrüsst. Ja, er hat die Strasse beschriftet, nach 100 Metern bis zur Gabi, hier wohnt Gabi. Halt, bevor wir uns erst mal geküsst haben.
Nein.
Also der und dann bin ich heimgekommen, Nacht, am 11 Uhr, laufe um die Ecke von dieser Geranienstrasse und sehe das noch gewusst. Ich werde morgen rausgerührt aus dieser Wohnung. Und dann läutet er mir an, morgen um 2 Uhr, und sagt, es ist schlimm. Und dann sage ich, sie rühren mich raus. Und
warum?
Stell dir vor, ich bin dort schon Bonsdurch in dieser kleinen Straße, Stewardess, kein Freund, ab und zu, was weiß ich, Männerbesuch,
die zum
Morgen gekommen sind und das ist alles hineininterpretiert.
Inklusive
das ist
zum Morgen.
Nochmal eine andere Geschichte.
Ja.
Aber auf alle Fälle hat er gesagt, los Gabi, mach dir keine Sorgen. Doch, sage ich mache mir grosse Sorgen, schießt mich an. Und dann sagt er, der Roger hat mir etwas gelernt.
Oh, jetzt kommen wir schon wieder.
Ja, du kommst schon wieder. Top-Problem dann lösen, wenn sie wirklich da sind.
Aha.
Schlaf und schau, was morgen am Morgen ist.
Okay.
Und schlussendlich hat er mir das Auto eingepackt auf dem Flughafen, mein kleiner Panda am Flughafen. Ich bin vom Nachtflug heimgekommen, von Karachi am Morgen um 7 Uhr, laufe in das Parkhaus am Flughafen, sehe den Panda eingepackt in Packpapier, Gabi, I love you, mit der roten Masche drumherum.
Oh.
Ich packe das aus und in dem Moment, wo ich das Auto berühre, geht innen dran die Musik an, der Kaffee ist fertig und der Frank sitzt im Auto innen mit einem Frühstückstablett, mit einem Rähmchen, mit dem Schloss Lenzburg drauf. Mit, ich konnte ihm Nein sagen.
Es ist ja unglaublich. Also unglaublich, da muss jeder Mann muss da erblassend sagen, was bin ich da ein Stümper im Vergleich. Grossartig, es hat offenbar funktioniert. Hm. Aber jetzt muss man ja bei den Erwartungen, die da geschürt worden sind, das irgendwie aufrechterhalten. 23 Jahre lang.
Das geht nicht. Das geht nicht.
Oder, wie heisst denn, nach einer gewissen Zeit, taken for granted, man nimmt alles für normal an. Und die EFO, die wir am Anfang gemacht haben, die sind dann weit, weit zurück. Wie ist es bei euch?
Sie sind weit zurück. Und natürlich habt ihr die Welt nicht mehr so ausgerangelt. Aber wir nehmen nichts, und das sagst jetzt du, wir nehmen nichts für garantiert. Also wir nehmen nichts für selbstverständlich.
Mm. Und das hat jetzt funktioniert, eben wenn man euch erlebt, man hat das Gefühl, das ist eine Ehe, die funktioniert, die lebendig ist, wo noch Spannungsbögen hatte. Zuerst war er berühmt und erfolgreich und du bist beruflich gesehen nobody gewesen, oder?
Mhm.
Und dann hat sich das irgendwie gekehrt. Frank hat Schwierigkeiten gehabt, ist rausgeknallt worden an verschiedenen Orten. Ja, ich weiss nicht.
Ja, also hallo, wo?
In der Werbeagentur.
Wo? Bei wem?
Im Schweizer Fernsehen.
Nein, so einen
Zeichen. Die Sendung haben sie doch abgesetzt.
Er hat sie selber abgesetzt.
Ja gut, also
aber also rausgeknallt worden ist er wirklich
ist
noch
nicht. Ich bin auch schon rausgeknallt worden. Ich finde das nicht etwas ehrverletzend.
Nein, nicht, aber einfach nicht, dass es jetzt so ist. Er ist an jenen Orten rausgeknallt worden.
Aber er ist angestanden und angestoßen.
Er hat sich
in den Nässle gesetzt.
Nein, er hat sich immer weiterentwickeln. Ventil ist ihm nach einer gewissen Zeit... Er hat nicht mehr die Rolle spielen.
Ich habe ihm gesagt, aus dieser Nummer kommst du nicht mehr raus, wenn du nicht aufhörst. Eben. Und das ist bis zum heutigen Tag so.
Ja.
Und jetzt muss er immer noch Busse tun und irgendwelche Fische fangen und nichts sagen oder Sendungen. Nur zum Sagen, er sei nicht nur der Ventilator.
Das war eine schöne Sendung.
Genau, aber das Wahnsinnige an dir, das muss ich sagen. Ich weiss, Gott hatte da viel Gegenwind gehabt. Du bist immer hinter ihm gestanden.
Ja.
Du bist sein grösster Fan. Du hast ihn, glaube ich, nie in Frage gestellt. Oder ist das falsch?
Wir diskutieren viel, was, wie, wo, wenn. Aber nein, ich finde, es ist ganz einfach. Ich habe mich verliebt in den Mann, weil er so ist, wie er ist. Und tu dich mal achten, wie viele Pärchen sich in das, was sie sich verliebt haben, das tun sie nachher dann bekriegen.
Genau,
das wollen sie ab. Und das habe ich mich immer zusammen gesagt, nein, das mache ich nicht.
Mhm. Und das finde ich grossartig. Zwei grossartige Kinder, haben es auch nicht einfach gehabt mit dem Ventilator als Vater. Weil die Kinder kriegen es eigentlich dann noch fast mehr ab als der Mann selber. Der kann es ja A, kann es besser prestieren, B, kann es sagen, ich habe es ja gemacht, oder? Ja. Ich habe verantwortet. Die Kinder können gar nichts dafür.
Nein, und beide haben, und wir haben immer eigentlich gedacht, eher Maximilian als Sohn von Frank Baumann und haben Lina manchmal vielleicht ein bisschen vergessen. Sie ist, sind beide in der Schule extrem gelitten.
Genau, und wir haben dann, glaube ich, Maximilian aus der Schule rausgenommen hier in Zürich und irgendwo ganz weit in die Berge geschickt, eben nach Pfalz, wo wir ein Haus haben. Und dann ist er dort in die Schule und dort ist irgendwie dann ein bisschen, was soll ich sagen, in einem geschützteren Umfeld passiert.
Dort war ein grossartiger Entscheid.
Ja. Und jetzt sind beide auf gutem Weg. Und aus der Gabi Baumann von der Swissair, die dort irgendwie rumgeturtelt hat, irgendwo in Caracas eine Woche lang, ist eine Verlegerin geworden. Eigentlich ein überraschender Weg und ein sehr erfolgreicher Weg. Machen wir Musik und reden über das. Was ist der nächste Titel?
Das Vreneli von Guggisberg.
Und warum kommt das?
Es ist ein Liebeslied, das mich berührt. Und es hat so den schönen Satz drin. Los, ich weiss nicht mehr ganz genau. Und lege ich mich zu dir ins Grab. Ich finde das so einen schönen Satz. Und deshalb gefällt mir das Lied so. Und sie singt es auch unglaublich schön.
Sie schäben einen Mensch auf Pferden, Simmeliberg. Sie schäben einen Mensch auf Pferden, Simmeliberg. Und das Vreneli ab dem Guggisberg, und ziehen wir ans Joggeli an dem Berg. Sie schäben einen Mensch auf Pferden, wo nicht möchte bin ihm sein.
Sie war nie vor Hunger, so leid man.
mir ist Gabriella Baumann von Arx. Sie ist jetzt Verlegerin und sehr eine erfolgreiche Verlegerin von Büchern. Hat einen Verlag, der heisst Wörthersee. EH. Nicht deine Idee gewesen, auch nicht meine gewesen. Stephen Frank gewesen, oder? Seine Firma hat das auch. Das hat mich eigentlich noch ein bisschen überrascht, dass du jetzt dort wieder seinen Namen angenommen hast.
Das ist gar nicht anders gegangen. Also, es ist, der Verlag ist so entstanden, dass ich über die Lotti Latus ein Buch geschrieben habe, das erste Buch im Wertverlag. Und das war ein grosser Erfolg gewesen.
Und dann, also, du musst mir sagen, du hast angefangen zu schreiben. Irgendwann hast du es gesagt, ich bin jetzt Journalistin.
Nein, meine beiden Kinder. Durch meine beiden Kinder eigentlich. Ich bin Mutter geworden und habe gewusst, ich will etwas machen. Und der Frank hat, während der Swissair, ich meine, zu der Zeit, als ich geflogen bin, hat es noch keine Handys gegeben, es hat noch keine Computer, es hat noch nichts gegeben. Also haben wir einander geschrieben. Und der Frank hat ihm gesagt, du müsstest schreiben. Sag ich, ja, schreiben, weil du keine Hostess willst als Frau, oder? Und dann habe ich dann an einem Essen Benita Gantieni kennengelernt, damalige Chefredaktorin von der Annabelle. Und habe ein bisschen über das geschwätzt mit ihr, sagt sie, ja, dann schreib doch mal und so. Und dann habe ich für das Zürich Extra bei der Annabelle einen Bericht geschrieben, wo der Frank am Anfang lektoriert und redigiert hat, was ab und zu so ein bisschen Zoff gegeben hat.
Warum? Weil sie gemerkt haben, sie das Gefühl gehabt, das ist eine Mogelpackung?
Nein, die haben gar nichts gemerkt. Er hat mich ja nicht inhaltlich korrigiert, sondern einfach gesagt, das ein bisschen anders und da. Einfach, weil ich mich nicht von meinem Mann, vom eigenen Mann, das wenig akzeptiere. Oder ich da wenig akzeptiere. Ich lasse eben nicht einmal zu, wenn er mir im Computer etwas erklärt. Gut. Und dann habe ich aber angefangen, Ausbildungen zu machen, Journalistenkurs, habe das Deutschdiplom nachgeholt, das war mir sehr wichtig gewesen. Und habe dann angefangen, für Wir Eltern schreiben. Der Frank hätte gar keinen Text mehr anschauen, weil ich dann so weit war. Und das ist als Arzthilfin, als Mutter, als Journalistin nicht das zusammengepasst. Später haben wir bei der Schweizer Familie Kolumnen gehabt, er und ich, alternierend. Und aus dem hat sich dann ein Buch ergeben im Zeitglockenverlag. Zeitglockenverlag hat ein Buch über Nella Martinetti, das ich dann geschrieben habe.
Und dann hast du aber zutraut, ich schreibe ein Buch.
Ja,
das hast du gerade eine gute Nase gehabt mit der Nella Martinetti.
Das haben sie vorgeschlagen. Sie haben gesagt, wir haben ein Konzept für ein Buch über Nella Martinetti, das gefällt uns nicht. Wir haben das Gefühl, du könntest das machen, willst. Und dann habe ich gesagt, ja, das wollte ich.
Und ist das auch gut rausgekommen, natürlich?
Da stand ich heute noch dahinter, ja. Also, ja.
Gut. Und dann hast du Lotti Latraus. Wie bist du eigentlich auf die Person, auf die Frau gestossen?
Zuerst habe ich noch ein Buch geschrieben über Evelyn Binsack, die erste Mount Everest Schweizerin von Mount Everest, und habe dann am Morgen, unsere Kinder durften unter der Woche nicht auf den Fernseher schauen, sondern nur Samstag, Sonntag am Morgen. Und dann bin ich ins Fernsehzimmer, mit einem ganz kleinen Fernseher in einem Gästezimmer gegangen, und der Maximilian ist gekommen und hat einen Bericht geschaut über die Lotti Latraus.
Ah.
Am Morgen Sternstunde Philosophie, ist glaube
ich. Ich glaube, das heißt es noch nicht, aber anyhow.
Doch!
Ja,
2001.
Ah, möglich. Doch,
das ist und gut. Dann habe ich gewusst, die Frau, über die möchte ich ein Buch schreiben.
Und dann bist du dort hingegangen?
Ja, aber das ist lang gegangen. Es
also ist
und dann,
ein Erfolg geworden.
Genau. Ist ein Erfolg geworden, habe ich gewusst, ich muss ein zweites Buch darüber sie machen.
Weil der Erfolg ist so gross gewesen, hast du gesagt, dann mache ich gerade nochmal eben, wie heisst, Lotti Latraus 2.
Dann meinst du Zitronen auspressen.
Genau, logisch, wie das im Filmbusiness ja üblich ist.
Nein, es ist, wir haben so viele Reaktionen gehabt. Es haben die Leute Mails geschrieben. Unglaublich viele Mails, was mit dem Emanuel passiert ist, wie es im Christ ging, ob Darlet überlebt hat. Und da habe ich gewusst, es gibt Geschichten, die man noch ausführen kann. Und habe dann im Wertverlag gesagt, wir machen ein zweites. Und dann hat der Wertverlag gesagt, nein, sie wollen nicht so schnell ein zweites, erst in einem Jahr. Und ich habe gesagt, doch, ich will genau ein Jahr später, ich schreibe es jetzt alleine, ich reise noch mal in das Lamm, ich lebe noch mal mit der Lotti dort.
Das ist in Abidjan,
in Westafrika.
Ja. Und dann?
Und dann habe ich das alles allein gemacht, das fertige Manuskript ihnen abgegeben. Und dann haben sie gesagt, ja, in einem Jahr. Sag ich, nein, jetzt. Und dann habe ich mit der Lektorin geredet. Wir sind draussen gehockt, im Sprüngli, am Paradeplatz. Und dann habe ich gesagt, schau, wenn ihr es nicht wollt, wirklich, wenn ihr es nicht wollt, dann mache ich es allein. Und sie sagt, mach es allein in dem Moment. Und das ist wirklich nicht gelogen, hat mir einen Spatz auf den Kopf geschissen.
Und der Spatz war entscheidend gewesen.
Ja, ich habe gewusst, also das bedeutet Glück.
Also der Beinbruch, der hat den Mann gebracht.
Genau.
Und der Spatz
so ist es.
Bringt dir deinen Verlag.
Und dann habe ich gewusst, ich mache es mit Zeichen von oben, gibt es nie. Und habe mit dem Frank mich zusammengesetzt und gesagt, was für ein Name. Ich Wörter sehe, es passt. Wir haben schon die Firma, wir müssen keine Firma mehr gründen. Habe es dort rausgegeben, wobei ich dann noch muss sagen, der Wertverlag ist dann, hat einen neuen Verleger bekommen und der hat das Buch unbedingt wollen und der hat mich abgeknüttelt. Ich war so klein mit Rechtsanwalt rot, er will das Buch und wenn dort der Frank nicht gewesen wäre, und gesagt hat, los Gabi, jetzt bist du so weit gegangen, wenn du den Schritt jetzt nicht fertig machst, dann haben wir wirklich ein Problem. Mhm. Und dank ihm habe ich es durchgezogen.
Okay, und das ist dann auch natürlich ein Erfolg geworden. Es ist noch Schweizerin des Jahres geworden, hat auch nicht geschadet, unbedingt.
Das eine hat das andere gebracht. Also die Pressearbeit für das zweite Buch nochmal hat sie bei der Bevölkerung wieder in Erinnerung gerufen oder noch mehr bekannt gemacht. Das ist ein absoluter... Manchmal gibt es so den
ganzen Schnitt. Wie heisst das auf Zürichdeutsch? Win-win-Situation. Im ersten Buch bist du natürlich gerade zu oberst gewesen und einen besseren Start für einen Verlag kann man sich nicht vorstellen. Und dann hast du gemerkt, du kannst ja nicht alle Bücher selber schreiben.
Da habe ich zwei selber geschrieben im ersten Jahr. Eins über den ersten Schweizer Meisterschweizkandidaten und eins über Ueli Steck. Und da habe ich gemerkt, das geht nicht.
Mhm. Ja. Jetzt musst du selber schauen, dass du da noch Autoren anbringst, Leute oder Geschichten findest zuerst einmal und dann eventuell auch Autoren finden.
Ja, ja.
Und das hat funktioniert von Anfang an. Ist ein Erfolg nach dem anderen.
Nein,
du bist ja nicht. Ich schaue die Listen an. Ich habe ja auch irgendwie so ein bisschen Tätigkeit in einem Verlag und weiss, wie schwierig es ist, dass Bestseller da rauskommen. Da schaue ich amix mit, was soll ich sagen, Bewunderung auf dich und sage, du hast eine ganz hohe Trefferquote.
Ja. Ja, das habe ich.
Kann das mal erklären, warum? Was funktioniert denn so gut an diesen Büchern? Also ich meine, das sind natürlich auch zum Teil extreme Titel, die du da hast. Das ist ja so reißerisch, ist ja fast schon, was soll ich sagen? Ja, Boulevard.
Was?
Wie heisst das andere? Der Tag, an dem ich gestorben bin, oder wie hat das geheißen?
Leben, wie ich ermordet wurde.
Ja, wie ich ermordet wurde. Das ist also, wie würde man sagen, Yellow Press, würde man in Amerika sagen.
Sie sagt,
das ist Boulevard-Zeitung, neue Post.
Die Nicole ist zu mir gekommen, die Frau, hat gesagt, ich habe ein Manuskript. Würden Sie das bitte lesen? Ich will ein Buch daraus machen. Dann habe ich das Manuskript gelesen und habe gesagt, ich werde Ihnen einen Ghostwriter zur Seite stellen.
Muss man noch sagen, was ist ein Ghostwriter?
Ein Ghostwriter ist Sex.
Was?
Sex.
Nein, du sagst es.
Ein Ghostwriter ist ein Journalist, ein Profischreiber, der für jemanden ein Buch schreibt. Der bei mir aber in der Klappe immer ausgewiesen ist. Also Ghostwriter haben bei mir einen Auftritt.
Und die müssen einfach schauen, dass das Buch dramaturgisch funktioniert und müssen natürlich dann Fakten so, was soll ich sagen, zuspitzen, damit es eben einen Knaller gibt. Und dass man so einen Titel kann machen kann, wie du das da gemacht hast, wie ich ermordet
mich,
wurde.
Du hast mich unterbrochen. Nicole sagt von sich selbst, sie ist ermordet worden. Und das darf sie. Ihr Freund, ihr Partner, sie hat sich von ihm getrennt, hat sie nicht nur zuerst probiert zu vergasen in der Garage, hat sie dann nicht nur vergewaltigt, sondern hat dann mit der Armbrust auf sie geschossen. Der erste Pfeil hat ihre Lunge getroffen, er hat den Pfeil rausgeschränzt, er hat nur einen gehabt, er hat nochmal geschossen, er hat die zweite Lunge getroffen, er hat ihn wieder rausgeschränzt, hat nochmal geladen und hat sie dann am Herz so verwutscht, dass sie überlebt hat, dass sie aber dass der Pfeil im Körper verschwunden ist. Er konnte ihn nicht mehr rausziehen. Sie ist 4 Stunden im Kofferraum gelegen mit diesen Verletzungen. Dass sie lebt, ist ein absolutes Wunder. Und sie sagt von sich, sie ist ermordet worden. Und das ist ja so.
Nein, natürlich nicht. Also, es ist eine grauenhafte Geschichte. Wenn man die anhört, kann man es fast nicht glauben. Ja. Aber jemand, der ermordet ist, kann kein Buch schreiben. Es ist jetzt einfach mal so auf dieser Welt. Aber bei dir kann man das.
Sie darf von sich, dass sie darf sagen, ja, sie ist ermordet worden.
Aber wenn man das auf den Titel macht, ist das natürlich reiss. Aber es ist ja klar, das kann man ja auch machen, weil man weiss ja auch, dass es nicht stimmen kann. Aber wie kommen denn die Leute alle zu dir? Hat man einfach das Gefühl, wenn ich eine ganz extreme Geschichte habe, dann bin ich Kandidat oder Kandidatin nicht für das Schweizer Fernsehen, sondern für Gabriela Baumann.
Hm. Nein, ich glaube, es ist etwas anderes. Du hast vorhin gesagt, reisserisch und aufmotzen und Geschichte zuspitzen. Die Franziska K. Müller hat geschrieben, was ist. Und ich würde nie, also gerade bei der, nehmt Nicole Dill, das Gespräch nochmal mit der Franziska hat ihr einen therapeutischen Effekt gebracht. Und ich hätte nie die Nicole so vermarktet, dass sie unglücklich geworden wäre oder dass sie kaputt gegangen dran wäre. Also ich habe ihr zum Beispiel...
Aber das sagst du und ich glaube dir, dass das deine Intention ist. Aber du bist ja keine Therapeutin, oder?
Nein, das ist die Journalistin. Ich muss aber nachher dann schauen, dass die Leute nicht kaputt gehen dran, dass sie rausgehen. Ich habe ihr lang gesagt, ich würde sogar das Buch unter einem falschen Namen rausgeben. Sie hat gesagt, nein, ich will mit meinem Namen dazustehen. Und dann habe ich gesagt, okay, Nicole, aber ich will nie in keiner Presse ein Foto von dir und deinem Mann. Sie hat geheiratet später und sie war schwanger, während sie schwanger wurde, während dem Buch schreiben und von deinem Baby gesehen. Es gibt nie ein Foto, wo wir zu dritt drauf sind.
Wieso? Und wenn wir, heile Welt hat nicht die ganze Publicity-Strategie.
Nein, weißt du, was dann passiert wäre? Wenn sie in der Schweizerisch steht, eine Homestory, und die haben eine wollen machen, gewesen wäre, weißt du, was das Publikum dann gesagt hat? Die will nur berühmt werden. Denen geht es gar nicht um den Opferschutz. Und dann kann ich 1000 Bücher mehr verkaufen. Sie interessiert mich nicht. Das soll sie nicht machen.
Gut, aber irgendwie kannst du ja dann nicht die Langzeitbetreuung von deinen, was soll ich sagen, Autoren machen. Das liegt ja gar
nicht drin.
Nein,
das liegt leider nicht drin. Irgendwann muss ich mit der neuen wieder widmen.
Eben genau. Du musst jedes Jahr ein paar neue Themen haben. Kommst du dann eben mehr auf die Leute zu, wenn du irgendwo etwas liest? Oder kommen sie jetzt mittlerweile einfach zu dir?
Sie kommen mittlerweile zu mir.
Zum Beispiel Jan Phil, die schreibt ja offenbar auch das Buch.
Vier Leute haben mir angerufen. Gabi, mach das Buch, das ist genau das Buch für dich. Sag ich, für mich? Hallo?
Ja.
Nie im Leben.
Da, warum nicht? Die hat ähnliche, oder wie ich
nein, das ist nicht ähnlich.
Betrogen wurde.
Es darf nie eine Abrechnung sein im Buch. Und es muss einen positiven Ausgang haben. Und ich sage all diesen Porträtierten, sage ich, etwa die mal, schau, einfach nur weil du jetzt ein Buch bekommst, denke nicht, ich mich das um dich glücklich machen. Ich will, dass die Leser das Buch lesen und denken, wenn die das kann, wenn ein Lotti Latrus trotz Familie ihren Weg kann gehen, wenn ein Nicole Dill so ein traumatisches Erlebnis kann überwinden und wieder glücklich werden kann, dann kann ich meinen kleinen Wunsch, meinen Traum, mir doch auch erfüllen. Ich will Kraft geben mit diesen Büchern.
Aber nehmen wir mal an, der Fall tritt offenbar oder hoffentlich nie ein, dass nachher, nachdem das Buch rausgekommen ist und so, eine Person sich etwas antut.
Das wäre grauenvoll.
Ja. Aber hast du auch schon an das gedacht?
Nein.
Nicht?
Nein, halt, wenn ich, doch, ich habe das gedacht, wenn Manuskripte an mich angetragen worden sind, dann gesagt, nein, das mache ich nie im Leben, weil das ist das Risiko zu gross.
Also ich bin in einer Firma beteiligt in Deutschland, wo eben auch solche Fälle recherchiert. Und da merkt man sehr oft im Verlauf der Recherche, dass man von diesen Leuten angeschaut wird. In Teilbereich. Dass es schön ist, dass sie gewisse Sachen, die unangenehm sind, einfach ausblendet. Und dass man dann, wenn man nur ihre Geschichte erzählt, so wie sie es erzählen, dass man da nicht die Wahrheit wiedergibt.
Nein, ich habe die Wahrheit immer. Ausser, und das sage ich auch immer, nur weil er ein Buch schreibt, oder weil ein Buch über euch entsteht, müsst ihr euch nicht Pfütliblut abziehen. Es gibt Geheimnisse, die man muss und die man behalten darf.
Oh ja, logisch kann man das machen. Aber ich frage, dass man einfach die Sachen einfach nicht richtig darstellt. Und das erfahrt man erst, wenn man als Journalist schafft oder Journalistin, wenn man vielleicht auch die Gegenseite anhören. Und nicht nur die eine Seite.
Also die Gegenseite ist interviewt worden. Ich meine, bei dem Leben, wie ich ermordet wurde, hat Franziska K. Müller dreifach Interview hintereinander gehängt.
Ja, aber nicht nur, das ist nicht die Gegenseite.
Mit der Gegenseite hat sie reden wollen. Gegenseite, das war die Polizei von Luzern, die nicht reagiert hat auf ihren Hilferuf, obwohl sie gewusst haben, dass der Mann schon eine Frau vergewaltigt und ermordet hat. Die haben nicht mit ihr schwätzen.
Okay. Wenn ein Buch ein Erfolg ist in der Schweiz, ein Bestseller wird, wie viel verkauft man dann davon?
Ein Bestseller ist es ab 3'000.
Ab 3'000?
Mhm.
Also wenn man jetzt sich überlegt, was kostet das Buch bei dir?
39,90.
Sagen wir 40 Franken. Der Autor kommt 10% über.
Mhm.
Also 4 Franken mal 3'000 sind 12'000 Franken.
Mhm.
Für ein halbes Jahr, das Jahr Arbeit.
Ich verkaufe mehr als 3'000 Bücher.
Ja, aber nur zu sagen, irgendwie hat man das Gefühl, man kann da gar nicht irgendwie die Arbeit richtig zahlen, weder von dir, noch die vom Ghostwriter, noch von den Leuten, die ihr Leben da angeben und offerieren.
Ich tue bei allen tue ich eine Vorauszahlung machen, weil das sind Journalisten, die davon leben müssen.
Der Ghostwriter?
Ja.
Wie viel ist die Vorauszahlung?
Für 5'000 verkaufte Bücher.
Das heisst, also eben etwa 20'000 Franken?
20'000, das kommt ein bisschen
machst davon. Machst du Vorschuss? Ja. Okay. Und wenn es nicht 5'000 verkaufen, dann bist du irgendwie im Minus?
Ja.
Wie oft passiert das? Wie viele Bestseller musst du haben, um die, sag ich mal, eben die anderen, ein bisschen die Pleitenbücher zu verkraften?
Gell, ich rechne nie ein Buch und ich habe noch nie irgendein. Das musst du mir einfach glauben. Es interessiert mich nicht, entweder funktioniert oder funktioniert nicht.
Offenbar funktioniert, wenn du nicht rechnest.
Ja, und ich habe natürlich einen ganz, ganz tollen Einstieg gehabt mit «Das volle Leben, Frauen über 80 erzählen», wo Susanna Schwager geschrieben hat. Ganz, ganz tolle Schriftstellerin. Und jetzt sind 50'000 Bücher gegangen. Aber das müsst ihr jetzt auch noch sagen. 39,90. Gell? Nicht, dass die Leute zuhause meinen, von diesen 39,90 geht rund 40-50% an an Buchhandlungen. Die tun so. Danach geht es im Buchzentrum nochmal 7% ab. Danach geht es an Tantiemen, Rektoren, den Druck. Also du, mit Büchern reich zu werden, aber das weißt du selber, ist eigentlich nicht möglich.
Also, und da kommt noch erschwerend dazu. Ich weiss nicht, ob du das Problem jetzt auch hast, dass Bücher nach Deutschland exportiert werden. Oder? Und die kaufen es dann in Deutschland billig ein, also die Buchläden. Und geben es dann am Schweizer Preis weiter an ihre Kunden und tun damit ihre Margen höher. Und also, du hast weniger Einnahmen.
Sie exportieren sie nicht, sondern wir haben alle, wir Verleger in der Schweiz, haben auch in Deutschland ein Lager und die können auf das zugreifen. Also es ist unglaublich, aber
das nein, heisst, du kommst dann also in Euro zahlt über, sie kaufen es in Euro ein, verkaufen es aber in der Schweiz in Schweizer Franken.
Ja, jetzt habe ich gerade heute Morgen etwas gelesen, weil die Jungen, ich meine, jemand, der 90% sowieso schon macht in Deutschland und dann tun die Schweizer noch einkaufen, das funktioniert nicht.
Wir bei uns haben keinen Aber und finden das nicht so toll.
Nein.
Aber man ist angewiesen auf die Buchläden und du musst mit denen zusammenarbeiten und kannst jetzt da nicht namentlich sagen, das finden wir daneben. Machen wir zwischen deiner Musik, ich möchte dir noch ein paar Fragen stellen, wir haben noch ein paar Minuten, was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist «Der Blindgänger».
Warum?
Soll ich sie jetzt erzählen? Oder nach
Nein, machen nachher.
Ja.
Der Song geht an Steven Mack, weil er hat Unglaubliches gemacht. Und all das hat nie geschwächt. Nein, es hat uns gar noch gestärkt. Mein Name ist Steven Mack, und ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Weil diese Geschichte hat mein ganzes Leben von Grund auf verändert. Easy peasy, rock that shit. Das ist meine Geschichte, ja das ist mein Erlebnis. Und im Krank, beim Kampf und dem Willen vor das Ergebnis. Das ist was ich glaub, ja das ist was ich hab und gab. Können sagen, mich nimmt das Leben nicht die eigene Hand. Das ist meine Geschichte, ja das ist mein Erlebnis. Und im Krank, beim Kampf und dem Willen vor das Ergebnis. Das ist was ich glaub, ja das ist was ich hab und gab. Können sagen, mich nimmt das Leben nicht die eigene Hand. Und fängt alles an mit dem zwölften Lebensjahr. Abnormal haben die meisten Leute über das denk was ich mach, so wie Zugsurfer, Daniel Bike, hoch durch den Bungee-Jump. Zwei Wochen ganz auf mich allein, stellt sich ein Leben in Wald. Wow, haben sie gesagt, doch haben das Leben anders angeschaut. Tja, ich hab mich ziemlich früh entschieden und bin dann da durch. Denn ich hab's Leben früher verglichen mit einem Turnschuh. Entweder schlüpfst du in den Schnürst zu einem Turnschuh. Dann stellst du in den Schrank und dann wartest mal ab. Und nach 8,5 Jahren in dem Schrank.
Schweizer Rap, da brach von der Gabriela Baumann von Arx. Ja, warum der Titel?
Das war eine Weltpremiere.
Nein.
Doch.
Ich habe das schon 100 Mal gehört.
Nein, der Philipp Braun hat den gemacht. Und der Philipp Braun ist ein Freund von Steven Mack. Und das Buch «Der Blindgänger, das gewagte Leben des Steven Mack» ist jetzt gerade auf den Markt gekommen. Und der Steven Mack, der ist vor 5 Jahren bei einem Pendelsprung, hat Beil Seil gerissen, ist 150 Meter in die Tiefe gefallen, hat überlebt. Hat unter dem Hals nicht viel verletzt gehabt, am Kopf alles. Er ist total wiederhergestellt, hat aber sein Augenlicht verloren. Und sein Freund hat vor 2-3 Jahren ihm den Song gewidmet. Philipp Braun macht sonst keine Musik. Und der Steven ist jetzt auf mich zugekommen und hat gesagt, ich will gerne ein Buch machen.
Ein typisches Gabi-Buch, muss man sagen. Eben wieder so ein unglaublicher Fall. Und es zeigt gerade jetzt wieder deine absolut grossartige Fähigkeit, Promotion zu machen. Du bist ein Promotionsgenie. Du bringst so viele von deinen Titeln und deinen Büchern, bringst du die Medien rein, wo dann gratis Werbung gemacht wird. Wie schaffst du das?
Ich schaff's. Nein, ja. Weil es offenbar interessiert. Aber schau, es wird immer schwieriger. Jetzt sagt Schweizer Fernsehen, ich komme für den Blindgänger, der klettert. Das soll ich nachher dann erzählen.
Nein, nachher gibt es keine Nachher
mehr. Okay, es ist einfach ganz schwierig, jetzt noch im Schweizer Fernsehen ihn zu platzieren, weil es hat vor 3 Jahren einen Reporter gegeben.
Aha.
Die Schweizer Familie hat eine Geschichte gemacht über ihn. Meinst du, es macht die NZZ am Sonntag oder sonst noch eine Geschichte? Es ist gelaufen.
Du schaust immer, wo kann man was platzieren, oder? Da bist du jetzt mittlerweile sehr gewieft, oder? Irgendwo findest du immer ein Eckchen. Welches Medium funktioniert eigentlich am meisten als Verkaufsmaschinerie für deine Bücher?
Das kann ich so nicht sagen. Ich habe mich jetzt,
doch.
Ja, ich weiss es nicht.
Ja.
Ich habe mich jetzt auf die Schweizer, ich mache immer im Januar eine Hoteltournee, wo ich mit allen aktuellen Autoren von Hotel zu Hotel gehe. Und die Schweizer Familie ist der Medienpartner und durch das hat die Schweizer Familie jetzt quasi den Primeur. Sie können bei jedem Buch sagen, sie wollen es zuerst.
Sie wollen es zuerst als Geschichte oder
als Geschichte,
nicht als Vorabdruck? Das machst du nicht?
Nein, mache ich nicht.
Das machst du gar nicht. Nein. Aber du kommst auch in andere Medien immer wieder. Ich habe immer das Gefühl, da ist doch in dieser Familie Baumann etwas am Laufen. Die denken immer medial.
Schau, ich muss ja, wenn ich kein Buch von diesen Büchern verkaufe, dann verdient der Journalist noch weniger. Er verdient ihn nachher auch wieder am Buch. Ich muss doch, ich muss es finanzieren. Weil sonst mache ich plötzlich keine Bücher mehr, dann gehen wir nämlich bankrott.
Gehen eigentlich Bücher noch in Zukunft? Oder hat Buch generell ein Problem? Was meinst
du? Ich habe das Gefühl, Bücher, Leute, die gerne lesen, wird es immer geben.
Ja. Und wie werden Sie es lesen? Im Buch oder auf dem iPad? Oder?
Wir sind am überlegen, wir sollen elektronische Versionen machen, aber ein Buch ist ein Buch. Nimm es in die Hand, es fühlt sich an. Es
iPad
ist,
kann man auch in die Hand nehmen?
Ja, aber es ist nicht weich.
Es ist nicht weich, Das stimmt. Aber es ist aber auch praktisch zum Teil.
Ja.
Aber du musst dich auf das einstellen, auch, dass nicht mehr Buchhandlung verkauft wird, immer mehr über Amazon und ähnliche Sachen. Und du hast das Gefühl, die Branche, wo du jetzt drin bist und sehr erfolgreich drin bist, allerdings nur in der Schweiz, ich glaube, der Sprung nach Deutschland hast du irgendwie nicht geschafft. Vielleicht auch nicht
Ich habe mir mal fest überlegt, ich bin dazu gedrängt worden, das zu machen, aber dann müsste ich mehr Leute haben, dann müsste ich mehr drucken, dann wäre das Risiko zu gross. Mein Geheimnis ist, klein bleibe. Ich habe einen Mitarbeiter, Michael Hammer, und wir bleiben klein.
Klein und erfolgreich.
Und viele freie Mitarbeiter, Lektoren, Produzenten, alles. Ja.
Und wie ist jetzt das für den Frank, dass du jetzt mittlerweile, wenn man so anschaut, erfolgreicher bist als er?
Ich habe gewusst, dass es kommt.
Darum kommt jetzt eine wunderbar eingeübte Antwort.
Nein, habe ich nicht gegeben. Ich kein Buch rechne, habe ich das nicht gegeben. Bin ich erfolgreicher? Es ist keine Frage, wer erfolgreicher ist. Wir haben jetzt einfach, wir sind ein Team.
Er ist bekannter, aber du bist erfolgreicher.
Bin nicht sicher. Wir tun uns so, wenn ich Bücher querfinanziere, tun wir uns gegenseitig querfinanzieren. Wenn es bei mir nicht so läuft, hat er einen Auftrag. Wenn er keinen Auftrag, läuft es bei mir wieder.
Ich würde sagen, gut für Frank im Moment. Danke vielmals, das ist Gabriella.
Schon fertig?
Schon fertig?
Nein.
Naja, es tut mir leid. Aber du kommst vielleicht nächste Woche nochmal. Was ist der letzte Titel?
Up in the Sky.
Ja, von 77
Bombay Street.
Danke, wie man das gekommen ist, Gabi.
Danke.
Und weiterhin viel Erfolg. Ich bewundere dich, wie du das alles machst, wie du das auch alles erzählt hast. Und den nächsten Doppelpunkt gibt es in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Up in the sky, there is a village.
Präsentiert wurde von monetas.ch. Alles über Firmen- und Personennetzwerk. monetas.ch.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.